2 präsentiert IQ Wissenschaft und Forschung. Immer werktags ab 18 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
Ich meditiere meistens morgens, weil das für mich die Zeit ist, wo ich am besten mir den Raum schaffen kann. Und nach dem Aufstehen oder nach dem Duschen setze ich mich für eine halbe Stunde hin und meditiere.
Die Psychologin Britta Hölzel praktiziert Meditation und erforscht sie auch.
Ich versuche, meine Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Moment zu halten und eine nicht wertende Haltung den Erlebnissen gegenüberzubringen, die im gegenwärtigen Moment passieren. Das heißt, ich bringe meine Aufmerksamkeit immer wieder zurück zum gegenwärtigen Moment und zu den Erlebnissen, die in dem Moment passieren. Sei das die Atmung oder sei das einfach da sitzen. Es ist ein Dasein, so ein waches Dasein.
Diesen Zustand zu erreichen, ist jedoch leichter gesagt als getan. 20 Minuten still zu sitzen und zu meditieren, klingt einfacher als es ist. Selbst Menschen mit viel Erfahrung geben zu, Meditation ist die schwierigste, einfache Sache der Welt.
Das liegt in der Natur des menschlichen Geistes. Buddhisten haben dafür den Begriff Monkey Mind geprägt, der die Sprunghaftigkeit des menschlichen Geistes mit der Quirligkeit von Affen vergleicht. Alan Tibbetts ist zen-buddhistischer Mönch und kämpft immer noch mit seinem Monkey Mind. Er sitzt auf dem Meditationspolster, zählt den Atem, doch dann fällt ihm ein, die Miete ist noch nicht bezahlt, den Bruder hat er noch nicht zurückgerufen, im Kühlschrank ist nichts Leckeres zu essen und so weiter und so weiter.
And it's like, come back to right here, you know, right where you are in the Zendo.
Sag ich dann zu mir, komm zurück hierher ins Meditationszentrum und ich bin wieder, wo ich sein soll. Doch 5 Nanosekunden später geht es wieder los. Ich glaube, ich hätte gerne eine Pizza. Will ich Pizza zum Abendessen? Vielleicht will ich doch nicht Pizza. Pizza ist nicht gesund. Ich sollte gesünder essen. Und es folgt der nächste Domino-Effekt mit Gedanken, die in die Vergangenheit und in die Zukunft rasen. Und das oft gleichzeitig. Und ich sage wieder zu mir, komm zurück, hierher.
Meditation wird üblicherweise mit asiatischen Religionen und spirituellen Traditionen in Verbindung gebracht. Das jeweilige Ritual, sei es etwa im Zen-Buddhismus, in der tibetischen oder in der Yoga-Tradition, lässt sich beschreiben. Doch das verhilft nicht zu einer knappen, griffigen Definition von Meditation an sich. Sie ist schwer auf den Punkt zu bringen.
Trotzdem halten derzeit immer mehr ernstzunehmende Wissenschaftler genau dieses Forschungsfeld für besonders aufregend. Sie versuchen vor allem Folgendes herauszufinden. Erstens, was genau geht im Körper eines meditierenden Menschen vor? Und zweitens, inwiefern ist es gesundheitsförderlich, wenn jemand ein- oder zweimal am Tag 20 Minuten oder sogar eine Stunde lang stillsitzt?
In jüngster Zeit ist noch eine weitere Forschungsmotivation dazugekommen, meint Ulrich Ott, Neuroforscher am Bender Institute of Neuroimaging der Universität Gießen.
Was tun wir eigentlich, wenn wir nichts tun? Und man sieht, man kann quasi gar nicht anders als zu denken, zu erinnern, zu planen, zu fantasieren, zu tagträumen. Ja, und so Sachen wie Daydreaming, Tagträumen und Mindwandering, das Driften, Abdriften in Gedanken, das sind erst Themen, die jetzt in den letzten Jahren ein Interesse auf sich gezogen haben, wo in Science zum Beispiel 2007 Artikel erschienen ist über Mindwandering, wo man sieht, dafür gibt es Korrelate. Und damit schaffen sie quasi die Voraussetzung, auch zu verstehen, was machen eigentlich die Meditierenden, wenn die sich hinsetzen und die Augen schließen und sich vornehmen, sich auf ein Objekt zu konzentrieren. Da passiert ihnen nämlich genau das, dass sie in diesen Default-Modus hineingehen und immer wieder sich bemühen, herauszukommen aus dem Standard-Geschnatter, was quasi wir produzieren in unserem Kopf.
Meditation senkt nachweislich den Blutdruck, beruhigt den Herzschlag, verlangsamt die Atmung. Dadurch verringern sich etwa Depressionen und Angstzustände. Diese Beobachtungen stammen aus der Stressforschung. Und hier sind auch die Wurzeln der systematischen Meditationsforschung zu finden.
Sie begann in den USA. Einer der Pioniere der Stressforschung ist Herbert Benson, ein angesehener Kardiologe der Harvard-Universität in Boston. Anfangs erforschte er Stress bei Affen. Das war 1968 auf dem Höhepunkt der Hippiezeit. Im selben Jahr reisten die Beatles nach Indien. Dort ließen sie sich von Maharishi Mahesh Yogi in die Meditation einführen. Der 2008 verstorbene Guru war der Begründer der sogenannten transzendentalen Meditation, kurz TM genannt.
Eine Gruppe von jungen TM-Praktizierenden erfuhr damals von Herbert Bensons Stressforschung und schlug dem Arzt vor, er solle doch sie im Vergleich zu den gestressten Affen studieren. Herbert Benson war im Zwiespalt. Zum einen plagte ihn die wissenschaftliche Neugier, zum anderen wollte er es sich mit seinen Vorgesetzten an der Universität nicht völlig verscherzen.
Man hatte mir bereits zu verstehen gegeben, dass die Stressforschung meine Karriere gefährde. Meditation zu untersuchen wäre eindeutig zu weit gegangen. Ich habe die jungen Leute also abgewiesen. Doch sie kamen immer wieder und schließlich sagte ich ja. Aber ich war trotzdem diskret. Ich habe die Experimente nur abends durchgeführt und die Testpersonen betraten das Labor durch eine Seitentür.
Herbert Benson kam zu dem Schluss, wenn Stress zu Herzrasen, Bluthochdruck und beschleunigter Atmung führt, dann bewirkt Meditation genau das Gegenteil. Der Herzschlag wird langsamer und regelmäßiger. Der Blutdruck senkt sich ganz ohne Medikamente. Der Atem beruhigt sich spürbar. Benson hat daher für die Wirkung von Meditation den ebenso schlichten wie allgemein gehaltenen Begriff der Entspannungsreaktion geprägt. Sie ist bei allen Meditationstechniken zu beobachten. Sei es nun transzendentale Meditation mit Hilfe eines Mantras, Yoga, zen-buddhistische Sitzmeditation oder katholische Gebete wie etwa der Rosenkranz. Meditation gilt mittlerweile als akzeptiertes Mittel zur Stressbewältigung.
Doch wie kommt es eigentlich, dass ein in sich Versenken, eine bewusste Abkehr vom alltäglichen Gedankenfluss so drastische Veränderungen bewirkt? Dass es darauf allmählich erste Antworten gibt, ist vor allem dem Dalai Lama zu verdanken. Er besucht regelmäßig Forscher im Westen oder lädt sie zu sich nach Indien ein. Die Drehscheibe des Ost-West-Austausches ist das Mind and Life Institute in Boulder, Colorado. Einer der Gründer ist Adam Engel, ein Geschäftsmann und seit 20 Jahren praktizierender tibetischer Buddhist. Anfang der 80er Jahre kam ihm zu Ohren, dass der Dalai Lama sehr an Wissenschaft interessiert sei und gerne mit westlichen Forschern einen regelmäßigen Dialog führen wolle.
Als ich zum ersten Mal davon hörte, habe ich mich gefragt, ob das stimmen kann. Doch sollte es wahr sein, dann wollte ich gerne solche Treffen organisieren. Etwa ein Jahr lang sprach ich mit Leuten, die den Dalai Lama persönlich kannten und fand heraus, dass er tatsächlich an Wissenschaft interessiert war und mit Forschern in einen Gedankenaustausch treten wollte. Kontakte zu Wissenschaftlern bestanden schon seit 1959, als er Tibet verließ. Immer wenn sich ihm die Gelegenheit bot, traf er mit Forschern zusammen. Das gehört zu den Dingen, die ihn am meisten faszinieren.
Die Folge dieses Dialogs? Tibetische Mönche reisen regelmäßig in den Westen und westliche Forscher besuchen buddhistische Klöster. Der Dalai Lama war besonders von der Emotionsforschung des Neurowissenschaftlers Richard Davidson an der Universität von Wisconsin beeindruckt. Daraus entstand eine rege Zusammenarbeit. Niemand hat so viele tibetische Mönche untersucht und deren Gehirnvorgänge beobachtet wie Richard Davidson.
Das sind die olympischen Athleten der Meditation. Diese Mönche haben zehntausende Stunden meditiert. Sie sind wahre Virtuosen. Der Vorteil, wenn man mit solchen Leuten arbeitet, wir bekommen einen Begriff davon, wie sehr sich das Gehirn durch intensives Training verändern kann. Außerdem können die Mönche problemlos in der ungewohnten Umgebung eines Labors meditieren.
Richard Davidsons Daten beweisen, selbst wenn ein Meditierender noch so entspannt wirkt, sein Gehirn ist höchst aktiv.
We see very strong gamma oscillations in the brain during certain kinds of.
Wir haben bei einigen Meditationsarten im Gehirn von sehr erfahrenen Meditierern eine hohe Aktivität an Gammawellen beobachtet. Bisher haben wir Gammawellen etwa bei Prozessen, die mit Lernen, dem Gedächtnis und intensiver Konzentration zu tun haben, gesehen. Solche Gammawellen treten normalerweise kaum über einen längeren Zeitraum auf. Sie blitzen üblicherweise ein oder zwei Sekunden lang auf. Doch bei unseren Mönchen konnten wir sie die ganze Dauer der Meditation hindurch, das heißt über viele Minuten, messen.
Das bedeutet, das Gehirn von extrem meditationserfahrenen Menschen funktioniert anders. Mönche können sich während der Meditation überdurchschnittlich gut konzentrieren. Die naheliegende Frage, wie sich diese Gamma-Wellenaktivität ins alltägliche Leben übersetzen lässt, kann man allerdings noch nicht beantworten, meint Richard Davidson, Unter Meditationsforschern wird spekuliert, diese intensive Gamma-Wellenaktivität könnte für das von Meditierern oft beschriebene Gefühl des Einsseins mit der Umwelt und allen Lebewesen verantwortlich sein.
In einer anderen, vielbeachteten Studie wies der amerikanische Hirnforscher nach, dass Emotionen wie Mitgefühl und Anteilnahme trainiert werden können. In der buddhistischen Tradition gibt es sogenannte Mitgefühl-Meditationen. In der einfachsten Form wiederholt der Meditierende geistig immer wieder Sätze wie die folgenden: Mögest du frei sein von Leiden, mögest du ein glückliches Leben führen.
The participants are instructed to say the phrases emotionally, not just cognitively, to try to feel.
Man soll sich aber nicht nur intellektuell auf diese Sätze konzentrieren, man soll die Gefühle, die dabei aufkommen, tief empfinden. Zuerst richtet man die Sätze an einen geliebten Menschen, dann an sich selber, als nächstes an einen Fremden, den man im Alltag trifft, etwa einen Busfahrer oder eine Kassiererin im Supermarkt. Und dann wiederholt man diese Sätze und denkt dabei an einen schwierigen Menschen, über den man sich ärgert. Und schließlich wiederholt man die Sätze und denkt an alle Lebewesen.
Die Wirkung dieser Meditationsform auf das Verhalten wurde folgendermaßen getestet. Mönchen und Nicht-Meditierern wurden im Kernspintomographen positive und negative menschliche Laute eingespielt, also etwa ein lachendes Baby oder eine verzweifelte Frau. Bei den Mönchen reagierten die für Emotionen zuständigen Hirnareale, wie etwa die Insula, deutlich stärker.
Zu den spektakulärsten Ergebnissen über Meditation zählt die Studie von Sarah Laser am Massachusetts General Hospital der Universität Harvard. Sie testete 15 meditationserfahrene Versuchspersonen, die seit mindestens 2 Jahren mindestens an 5 Tagen pro Woche meditierten. Die Kontrollgruppe umfasste 10 Leute, die nicht meditierten. Im Kernspintomographen wurden die Testpersonen aufgefordert, sich auf ihren Atem zu konzentrieren. Ursprünglich wollte Sarah Laser auf diese Weise mehr über die Hirnvorgänge erfahren. Doch kurz vor Beginn des Experimentes kam eine neue Methode zur Vermessung von Hirnstrukturen auf den Markt. Die Wissenschaftlerin probierte sie aus und kam zu einem erstaunlichen Ergebnis. Leute mit intensiver Meditationspraxis hatten an einigen Stellen eine deutlich dickere Großhirnrinde. Nicht überall, aber in 5 spezifischen Regionen.
Am stärksten ist die sogenannte Insula verdickt. Das ist ein Teil des Kortex, also der Großhirnrinde, der für Empfindungen zuständig ist. Außerdem verbindet sie die Region, die mit bewusstem Denken zu tun hat, mit dem viel primitiveren limbischen System, dem Sitz der spontanen Empfindungen. Die Insula bildet also eine Brücke zwischen beiden Regionen. Die 2. verdickte Stelle ist vorne, oberhalb des rechten Auges. Diese Region ist für Aufmerksamkeit und Gedächtnis zuständig. Die übrigen Verdickungen liegen in Kortexregionen der Sinnesempfindungen, sprich dort, wo Hören, Sehen und Berühren gesteuert werden.
Es gibt 2 Möglichkeiten, wie eine solche Verdickung zustande kommt. Entweder durch die Neubildung von Nervenzellen, den Neuronen, oder durch neue Verbindungen zwischen den Zellen, den sogenannten Synapsen. Was trifft nun zu? Sarah Laser gibt nur eine vorläufige Antwort.
Grundsätzlich bilden sich die meisten Hirnzellen in den ersten 5 Lebensjahren. Nur in einer Region, dem Hippocampus, wachsen Neuronen ein Leben lang nach. In allen anderen Teilen des Gehirns ist das kaum der Fall. Wir glauben daher, dass es sich bei der Verdickung um neue Synapsen, also Verbindungen zwischen den Zellen, handelt. Wir kennen dieses Phänomen etwa bei professionellen Musikern oder Athleten. Bei Profisportlern ist der motorische Kortex viel dicker als bei anderen Menschen. Der Grund dafür sind deutlich mehr Verbindungen zwischen den Hirnzellen.
Auch die Bedeutung dieser Verdickung muss noch weiter untersucht werden. Sarah Laser will etwa wissen, ob Menschen mit Verdickungen in der Großhirnrinde bestimmte Aufgaben besser erfüllen als andere. Können sie sich etwa besser konzentrieren oder merken sie sich neue Inhalte leichter? Die Forscherin spekuliert auch, dass die erhöhte Zahl an Zellverbindungen möglicherweise einen Schutz vor den Alterserscheinungen eines schrumpfenden Gehirns darstellen könnte.
Sarah Lasers Ergebnisse wurden inzwischen durch eine Studie an der Universität Gießen bestätigt. Die Forscher dort kamen mit einer etwas anderen Methode zum gleichen Ergebnis. Britta Hölzel, die die deutsche Studie durchgeführt hat, forscht jetzt im Labor Sarah Laser in Harvard. Eine Langzeitstudie über die Entstehung dieser Veränderungen in der Hirnstruktur ist fast beendet.
Wir haben unterschiedliche Gruppen. Wir haben eine Gruppe, die Achtsamkeitsmeditation lernt, und wir haben eine andere Gruppe, die ein Entspannungstraining macht. Und ich glaube, es werden 20 bis 30 Leute in jeder Gruppe werden. Die haben nie vorher meditiert. Die haben auch nie vorher Yoga praktiziert oder eine andere Technik, die mit Meditation zu tun hätte. Sie haben gar keine Erfahrung vorher. Es sind Leute, die sehr gestresst sind und die an der Studie teilnehmen, um ihren Stresslevel zu reduzieren. Und wir schauen uns dann an, wie gut das funktioniert durch das Meditationstraining und welche Veränderungen im Gehirn zustande kommen.
Die Daten werden gerade ausgewertet. Es sieht ganz so aus, meint die Psychologin vorsichtig, als hätten sich die Hirnstrukturen der meditierenden Probanden verändert. Doch auch mit ganz unwissenschaftlichen Methoden kann man sehen, dass sich bei den Übenden etwas tut.
Das ist Wahnsinn. Man sieht die Leute, wie sie vor der Studie zu uns kommen und die Messungen mit uns machen. Und dann erleben wir die Leute nach 8 Wochen wieder für die zweite Messung. Und das sind ganz andere Menschen. Die kommen viel gelassener rein und berichten auch, dass ihnen der Kurs wirklich was gebracht hat.
An der amerikanischen Universität Yale in New Haven, Connecticut, haben Forscher einen anderen Zugang zu dem Thema gewählt. Sie haben untersucht, wie Meditation sich auf Verhalten auswirkt.
Bei diesem Experiment spielten die Testpersonen ein Ballspiel auf dem Computer. Manchmal wurden sie dabei willkürlich aus der Gruppe ausgeschlossen. Eine Erfahrung, die in Menschen deutlich Kränkung und Protest auslöst. Doch bei den meditationserfahrenen Testpersonen fiel die negative Erregung nach solchen unangenehmen Erfahrungen deutlich schwächer aus. Das wäre die wissenschaftliche Bestätigung dessen, was viele auch weniger erfahrene Praktizierende erzählen. Meditation hilft, unangenehme Gefühle wie Zorn und Ärger besser zu regulieren.
Viele Fragen zur Meditation sind noch offen, wie etwa, sind die Veränderungen in Hirnstruktur und Verhalten von Dauer? Oder bilden sie sich allmählich zurück, wenn man mit der Meditationspraxis aufhört? Experimente dazu stoßen an ethische Grenzen, gibt der Gießener Hirnforscher Ulrich Ott zu bedenken. Denn man müsste ja zuerst jemanden zum Meditieren bewegen, nur um es ihm bald darauf wieder zu verbieten. Er schlägt eine andere Lösung vor.
Was man machen kann, relativ einfach, und das ist auch etwas, was wir vorhaben, ist, Leute zu untersuchen, die ganz intensive mehrtägige Meditationskurse belegen. Also wenn sie über 10 Tage oder auch 14 Tage meditieren, dann hat das einen nachhaltigen Effekt auf das Bewusstsein. Und da gehen wir davon aus, es wird auch einen nachhaltigen Effekt haben auf die neuronale Aktivität und auch eventuell sogar schon auf die Struktur. Das ist aber noch unklar. Und danach hören die ja quasi zwangsläufig auf mit dieser intensiven Praxis, weil sie ja wieder in das Alltagsleben einsteigen, und die Erfahrung zeigt eigentlich, wenn man an solchen Intensivseminaren teilnimmt, so nach einigen Wochen klingt das immer mehr ab, die Wirkung. Das heißt, hier könnte man in einem überschaubaren Zeitraum, ohne da in das Verhalten zu stark experimentell einzugreifen, beobachten, was parallel zu diesen Bewusstseinsveränderungen auch im Gehirn sich verändert.
Nach wie vor ungeklärt sind auch mögliche Unterschiede in der Wirkungsweise der verschiedenen Meditationsformen. Ist man mit Yoga etwa mehr im Hier und Jetzt als mit einer zen-buddhistischen Sitzmeditation? Fördert Tai Chi die Konzentrationsfähigkeit auf ähnliche Weise, wie es bei der Achtsamkeitsmeditation der Fall ist?
Die Forscher werden sich kreative Methoden einfallen lassen müssen, um solche Fragen zu beantworten. Denn derzeit scheitert die direkte Vergleichbarkeit an den Diagnoseinstrumenten. In einem Kernspintomographen kann man zwar meditieren, aber keinen Yoga-Kopfstand machen. Richard Davidson hält solche Vergleiche für notwendig, denn welche Form der Meditation jemand beginnt und dann auch erfolgreich praktiziert, ist eine individuelle Entscheidung.
Nicht alle Meditationsformen werden für alle von gleichem Nutzen sein. Jeder wird auf eine andere Art der Praxis besser ansprechen. Wir glauben, es kommt auf den jeweils emotionalen und kognitiven Stil des Einzelnen an, welche Meditationsform sich für ihn besonders gut eignet. Es ist ganz klar, dass man hier nicht alle über einen Leisten schlagen kann.
Gehirnvorgänge beeinflussen den ganzen Körper des Menschen. Das heißt, Auswirkungen der Meditation müssten sich auch in den Zellen fortpflanzen. Im Labor Davidson wird derzeit die Wirkung von Meditation auf Schmerz sowie auf die Wundheilung untersucht. Eine Forschergruppe in New York will beweisen, dass Meditation entzündungshemmend wirken kann. Diese Theorie beruht auf zwei bisher unabhängig voneinander festgestellten Beobachtungen. Erstens, der Nervus vagus, einer der wichtigsten Hirnnerven, kann entzündliche Vorgänge bremsen. Zweitens, Meditation aktiviert diesen Nerv. Nun geht es darum, beide Beobachtungen in einem Experiment zu verbinden.
Durch die Zusammenarbeit mit Mönchen wollen westliche Forscher auch das Geheimnis von höchst fortgeschrittenen Meditationszuständen ergründen.
Den Kardiologen und Meditationsforscher Herbert Benson zieht es nach Tibet. Er ist dem Phänomen der sogenannten Tummo-Meditation auf der Spur.
Our team was able to film that monks in
Unser Team hat gefilmt, wie Mönche sich bei nur 4 Grad Celsius in kalte, nasse Tücher wickelten, die etwa 1 Meter mal 2 Meter groß waren. Jeder würde Schüttelfrost bekommen und schließlich an Unterkühlung sterben. Doch die Mönche brachten die Tücher auf ihrem Körper zum Trocknen. Physiologisch verstehen wir eigentlich nicht, was vor sich geht. Doch es muss mit Veränderungen im Stoffwechsel zu tun haben, die man erreicht, wenn man lange intensiv meditiert und sich auf die Hitze des Körpers konzentriert.
If you will, focusing on a heat within the body.
Warum man diese Vorgänge ergründen möchte, das liegt auf der Hand. Das Trocknen der nassen Tücher ist kein Zaubertrick, erklärt der Meditationsforscher, sondern zeugt von einer Fähigkeit, die eigentlich in jedem Menschen schlummern müsste. So wie letztendlich alle Fähigkeiten der Meistermeditierer, sei es nun die Fähigkeit zu mehr Mitgefühl, zu höchster Konzentration oder eben dazu, nasse Tücher zu trocknen. Versteht man einmal den zugrunde liegenden Mechanismus, so die Hoffnung der Forscher, dann können davon in Zukunft alle Menschen profitieren.